eine fantastische Predigt gehalten. Nein, ich liebe das Wort Gottes, ich liebe die Beziehung und ich liebe es einfach, Kind Gottes zu sein und das Vorrecht zu haben, ihn zu kennen. Das ist das Schönste und das Beste unseres Lebens. Und wir glauben, dass wenn wir Jesus Angesicht zu Angesicht stehen würden, dass sein Wesen, seine Persönlichkeit, seine Annahme, sein Durchblick, sein Verständnis, seine Wörter, dass die uns verändern würden. Amen. Und dieses Vorrecht haben wir auch als Christen. Das wissen wir auch aus das Wort Gottes, dass wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden. Da ist eine innige Beziehung zwischen dem lebendigen Gott und uns. Und diese innige Beziehung war nur möglich, weil Christus für uns gestorben ist am Kreuz. Weil er, der keine Sünde kannte, ist für uns zur Sünde geworden, damit wir in ihn Gerechtigkeit Gottes werden. Und letzte Woche haben wir einfach reflektiert, dass Jesus ganz klar gesagt hat, bevor er auferstanden ist, bevor er gekreuzigt wurde, war er in so ein Obergemach, in so ein Oberzimmer und hat Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert. Und unter viele Dinge, die er gesagt hat, hat er auch in Johannes 15 gesagt, ich bin ein Weinstock, so wie eine Rebe getrennt vom Weinstock gar nichts machen kann, könnt ihr auch nichts machen. Und nachdem er gekreuzigt worden ist und auferstanden ist und seine Jüngern waren total überwältigt, dass der die gesehen haben, der gestorben ist, wieder lebendig vor ihnen steht, hat er gesagt, Leute, ist es aber noch nicht vollendet. Ich bin noch nicht verherrlicht worden. Ich bin noch nicht zum Vater gegangen. Daher wartet. Er hat gesagt, Leute, ist es noch nicht so weit. Ihr könnt immer noch gar nichts tun, ohne diese innige Verbindung, diese geistliche Zusammenhalt zwischen meinem Geist und eurem Geist. Wartet, weil ohne mich könnt ihr nichts. Und dann kam Pfingsten und der Geist Gottes wurde ausgegossen. Und ich habe versucht, euch so viele Beispiele uns zu zeigen, dass wenn der Geist Gottes in uns wohnt, dann hat sich was geändert. Erinnert ihr euch an die Weingläser? In die ein Weinglas, da habe ich einfach Sven nach vorne gerufen, da hatte ich Zigarettenkippen drin und da habe ich reingespuckt und habe ich für meinen Hund ein klein bisschen Kot reingemacht. Und dann wollte ich Svens schönen Wein, das er mitgebracht hat, in diesem Glas hineingießen und die ganze Gemeinde, der Pastor dreht durch hier, um einfach zu zeigen, wir könnten nie einen wertvollen Wein in ein schmutziges Gefäß tun. Deswegen sagt es in Johannes 7, Vers 37, ihr, die ihr Durst habt, ihr kommet zu mir und aus euren Inneren werden Ströme von lebendiges Wasser fließen. Und da sagt es, und da sprach er von dem Geist, den sie noch empfangen würden, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden ist. Wen dem Sohn frei macht, wem den Sohn sauber macht, der ist wirklich frei. So diese Botschaft und die Botschaft des Christentums ist nicht, wie werde ich ein besserer Mensch? Amen. Weil das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Sondern die Botschaft des Christentums ist, wie lerne ich in das zu leben, was ich habe? Heiligung, das bedeutet abgesondert. Das bedeutet, so zu leben nach Gottes Willen und Gottes Geist, ist nicht der Weg, ich habe das ja immer in der Gemeinde so gemacht, indem ich Gott erreiche, indem ich immer besser werde, indem ich immer mehr bete, indem ich immer mehr Bibel lese, sondern Heiligung ist der Weg mit Gott. Und ohne Heiligung, sagt die Bibel, was sagt das? Werden wir den Herrn nicht sehen. So, letzte Woche, ganz kurz und ganz schnell, haben wir einmal neu reflektiert. Ich gucke mal, ob ich ihn angemacht habe. Ich mache mal wieder aus und wieder an. Das blinkt ja. Aha. Heiligung ist, die Wahrheit, dass Gott uns helfen will. Und ich habe gesprochen über mein Modellflugzeug und wie Gott mir geholfen hat und mich versucht hat zu leiten. Gott ist wie ein Vater, der seinen Sohn liebt. Gott sieht unsere Probleme, er will helfen. Jesus sagt, ohne mich können wir nichts. Das ist die Predigt von letzter Woche. Und wir haben reflektiert, dass das nicht stimmt. Jesus, da liegst du völlig falsch. Weil der Mensch kann unglaublich viel ohne Gott erreichen. Amen. Wahrheit? Der Mensch kann Werke aufbauen, er kann Donald Trump sein und unglaublich viele Dinge erreichen in eigene Kraft. Und das, ihr Lieben, ist auch unsere Gefahr. Wir glauben, wir wandeln mit Gott, aber wir wandeln nur. Weil ohne ihn können wir vieles machen, aber wir wissen, weil wir das wissen aus unserem Glauben und aus unserem Verständnis, dass wir können nichts von ewigem Wert bringen. Wir können uns selbst nicht verändern. Wir können den alten Trott nicht überwinden. Wir können unsere Seele nicht irgendwie tränken. Dann haben wir reflektiert, dass unsere Tomatenpflanzen, die werden jeden Tag gegossen. Und unsere Telefone, die stecken wir jeden Tag an die Ladekabel. Die Tomatenpflanzen werden gegossen, die Telefone werden geladen. Aber unsere Seele, Doris passt auf unsere Tomatenpflanzen auf in Kattelbogen, wenn sie einmal die Woche kommen würde mit so einem Eimer und sagt, das muss reichen, das wird nichts. Ne? Wenn ich mein Telefon einmal die Woche an Starkstrom anschließen würde, würde das auch nicht unbedingt klappen. Die Tomatenpflanzen werden gegossen, die Telefone werden geladen, aber unsere Seele, ohne mich könnt ihr nichts. Wir wollten nur kurz miteinander nochmal reflektieren, dass wir nicht können. Ich war zu viel. Und dann haben wir gesagt, was wir wollen, wonach wir uns streben, ist eine Begegnung mit Gott, wie diesen Mann im Regen, wo wir ihn suchen und wo er kommt und wo er uns Angst und Unglaube, Selbstkontrolle, Panik und viele andere Dinge einfach aus unserer Seele herauswischt. Aber wie hier eine Wüste und ein Wasser und ein blühendes Landschaft, wie es eine Entscheidung gibt, ist das Erste, was wir letzte Woche und das Einzige, was wir letzte Woche überlegt haben, ist, wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, na? Wo wir leben wollen. Die Zusammenfassung von letzter Woche war, Jesus sagte, wir sollen warten, bis die Kraft des Heiligen Geistes auf uns kommt. Ohne diese Kraft können wir nichts tun. Wie eine Pflanze täglich Wasser braucht, so, sonst geht sie ein, brauchen auch wir ständig neu diese Kraft. Ohne sie können wir nichts von ewigem Wert tun. Christen sind nicht Wüstenpflanzen, sondern wir dürfen im Regenwald von Gottes Gegenwart leben. Auch wenn wir persönlich uns in einer Wüste befinden. Aus uns soll Leben fließen in diese Welt. Versuchst du, in der Wüste von eigener Kraft zu leben, dann entscheide dich heute ganz neu für den Regenwald von Gottes Gegenwart. Bevor ich weitergehe, will ich sagen, in meiner eigenen Zeit mit Gott diese Woche war ich immer wieder mit Ehrfurcht und einem heiligen Respekt vor Gott erfüllt. Weil ich stehe hier vorne in einem Monolog, das ist die Schwierigkeit von Predigen, dann kann niemand nachfragen, wie meintest du das? Und versuche meines Erachtens das Wichtigste des Universums zu erklären. Wie der Mensch wieder in Beziehung mit dem Vater im Himmel kommen. Und das erfüllt mich mit ganz tiefer Ehrfurcht, weil ich habe selber erlebt, dass in die Zeit, wo ich meine Theologie am meisten brauchte, wo ich das, was ich glaube, Theologie bedeutet Lehre über Gott, wenn ich meine Lehre, mein Verständnis von Gott am meisten brauchte, hat es mich in den Stich gelassen. Weil die war eine Ritual. Und wenn ich heute Morgen predige und ich predige euch alle Schuldgefühle ein, wie es so oft gemacht wird, dass ihr für die nächsten 3 Tage oder 2 Monate unbedingt Zeit mit Gott verbringen wollt, dann wird eure Theologie euch auch im Stich lassen und ich bin ein Stück weit daran schuld. So, ich glaube, dass unser Vater im Himmel nicht mit Schuldgefühlen arbeitet. Das tun wir als Menschen unglaublich gern. Unglaublich gern. Aber Gott macht das nicht. Wisst ihr die Geschichte noch von Petrus? Petrus sagt, ich werde dich nie verleugnen. Und Jesus sagt, du, heute wirst du das noch tun, bevor der Hahn 3-mal kräht. Und dann verleugnet Petrus und dann sagt es im Text, dass Petrus wurde zutiefst getroffen. Gott offenbart in Liebe, er hält es schon vor. Aber dieses zutiefst getroffen, dieses Hunger und diesen Durst, das ist etwas, das uns überlassen worden ist. Und das ist nicht etwas, das ich erzwingen kann oder überhaupt erzwingen will oder soll. Worüber wir reden, Leben in die Gegenwart Gottes, Leben aus der Kraft Gottes, ist so einfach, aber doch so unglaublich schwer. Es ist so einfach, wie der Hebräerbrief sagt, lass uns voller Zuversicht hintreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Es ist unglaublich einfach. Christus, so haben wir es erkannt, ist für uns gestorben am Kreuz, damit der Weg zu Gott für uns frei offen ist. Und doch sagt der große Paulus, der so vieles erlebt hat mit Gott, er sagt, Christus will ich erkennen. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre, aber ich strebe mich danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus ergriffen worden bin. Es ist einfach, aber doch ist es etwas, das wir immer nachstreben werden. Wir gehen als Gemeinde durch die Bergpredigt zusammen. Und in die Bergpredigt hat Jesus gesagt, selig sind die, die trauern. Selig sind die, die hungern. Denn ihnen wird das Reich Gottes geschenkt. Wenn wir darüber sprechen, über Leben in die Gegenwart Gottes, dann muss es sowas sein. Es muss einen tiefen Herzen Schrei sein, Vater, ich will, haben wir auch diese Woche gelesen, ich will auf den schmalen Weg leben. Ich will mit dir gehen. Ich will, dass du durch mich fließt. Ich will nicht beherrscht werden von dem Müll, das in meinem Leben ist. Ich will nicht verurteilen, aber Vater, ich sehe ständig den Splitter in die Augen von den anderen und den Balken in mein eigenen Auge. Den sehe ich gar nicht. Ich lache, weil wir das gerade gelesen haben diese Woche in Kadelbogen. Und dann saßen wir alle da. Ich schließe mich mal selber gerne mit ein. Und alle haben gesehen, wie der andere das macht. Ja, wir lesen davor und wir nicken alle. Ja, genau, genau das macht der drüben da. Vater, ich will nicht so sein. Ich will nicht ein kritischer Mensch sein. Ich will das nicht. Es muss ein Seelenschrei sein, eine Sehnsucht. Ich will nicht eifersüchtig sein, ich will nicht tratschen, ich will nicht gierig sein, ich will nicht vom Zorn beherrscht werden, ich will nicht lügen. Und wenn ein Herz diesen Schrei nicht hat, dann kann niemand das verändern. Das müsst ihr auch ihr euch einfach, wie sagt man auf Deutsch, hinter die Ohren schreiben. Wir können keinen Mensch verändern. Wir können sogar unsere eigenen Kinder nicht verändern, weil die Veränderung macht nur Gott. Wir können vorleben, wir können lieben, wir können reden, aber wir dürfen nicht mit Schuldgefühle etwas versuchen zu bezwecken, weil sonst machen wir ganz viel Mist. Da müssen wir mit aufhören. Wir müssen vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes, der das nicht nur bei uns machen kann, sondern auch bei den Menschen, die wir lieben. Es ist eine Entscheidung. Wir haben in die letzten 2 Wochen wieder Steine gesammelt. Immer zu dieser Jahreszeit sammeln wir Steine ein in Kadelbogen bei einem Nachbar, einem Bauernhof. und wir haben 110 Stunden haben wir Steine eingesammelt. Da sitzt du in so einer riesen Schaufel von so einem Bagger und dann fährst du über dem Feld und dann ist ein Stein, da musst du von dieser Schaufel runterstehen, dann hinlaufen, den Stein rausreißen, ihn hochheben, zum Bagger zurück und reinschmeißen. Das macht ungefähr 5 Minuten Spaß. Und dann ist es nur harte Arbeit. Und das ist toll, weil es werkt an unsere Seele. Und ich stand im Schaufel und mit jemand, ich werde das nicht sagen, weil es ist so peinlich. Und der hat immer nur gemeckert über die anderen. Und ich habe gesagt, du musst dich entscheiden, was für ein Mensch du sein willst. Es ist eine Entscheidung. Willst du ein Mensch sein, der ständig über anderen meckert? Der ständig das Schlechte sieht in anderen? Dann machst du weiter. Du bist auf einem guten Weg. Aber wenn du ein Mensch sein willst, der das Beste, das Gute in anderen sieht, der hilfsbereit ist, der mehr macht vielleicht als andere, wenn der Stein auf seine Seite ist und ich bin auf diese Seite, dann ich hier rüber gehe und diesen Stein trotzdem hebe, weil ich merke, er hat keine Kraft mehr. Wenn du so ein Mensch sein willst, dann musst du das tun. Es ist eine Entscheidung. Aber es ist gleichzeitig ein Paradox. Hallo Darren. Das ist unser Enkelsohn. Es ist gleichzeitig ein Paradox. Ein Paradox ist etwas, das wir nicht erreichen können. Wir haben ja gehört, ohne Heiligung kann niemand den Herrn sehen. Wenn ich nicht wandle nach Gottes Liebe und Gottes Güte, dann werde ich den Herrn nicht sehen. You come down now, Darren. You go to Nana, okay? Go to Nana. Er kann schon Englisch, ne? Siehst du? Strengt euch an, Leute. Der kann das schon. Ohne Heiligung, das haben wir gelesen. Now, Darren, you stay downstairs. Downstairs. Darren, go down. Here comes Dad. You're in trouble. All right. Auf you go. Es ist ein Paradox. Das Wort Gottes sagt, wenn ich Heiligung nochmal, wenn ich nicht lebe, lerne, trachte nicht nach dem Fleisch, sondern trachte nach dem Geist. Wenn ich nicht lerne, mein Leben nach Gottes Maßstäben einzuordnen, wenn ich das nicht lerne, sagt das Wort Gottes, ganz besonders in die Bergpredigt, die wir lesen, dann wirst du den Herrn nicht sehen. Das kann ich nicht schönreden. So, ich muss heilig sein. Jesus sagt am Ende des Bergpredigts, sei vollkommen. Wie? Wie eurem Vater im Himmel vollkommen ist. Aber gleichzeitig sagt uns das Wort Gottes, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit des Vaters verloren. So ist ein Paradox. Du musst das erreichen, aber du wirst das nie erreichen. Und dann kommt Jesus. Und Jesus sagt, Glenn, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Jesus sagt, Glenn, bist du mühselig und beladen? Komm zu mir. Jesus sagt, hast du Durst? Dann komm. Hast du Hunger? Ich bin das Brot des Lebens. Und dann sagt er, ich werde dir Kraft geben, so zu leben, wie du nicht leben kannst. Aber diesen Hunger und diesen Durst, die soll und wird uns unser ganzes Leben begleiten. Es ist ein schmaler Weg. Es ist ein Weg, wo ich mich entscheide, nicht Bösen mit Bösen zu gelten. Wo ich mich entscheide, ich will gütig sein. Ich will anderen höher achten als mir selbst. Es ist ein Herzensschrei. Du wirst nie zu Gott gehen, wenn du nicht diesen Schrei im Herzen hast. Dann brauchst du ihn nicht. Dann brauchst du ihn nicht. Oder wenn wir diesen Schrei irgendwie abtönen, weil wir uns mit anderen vergleichen. Aber ich sage euch, die Quelle des Lebens ist beim Vater. Der Vater kennt dich durch und durch. Er weiß, was dich zornig macht. Er weiß, warum du traurig bist. Er weiß, warum du Depression hast. Er weiß, was dir Freude geben wird. Er weiß, was dein Leben Erfüllung geben wird. Diese Begegnung mit dem Vater ist schöner als jeder Ehepartner. Schöner und besser als jeder Therapeut, der weiß, was uns zu Freude und Freiheit verleiten wird, führen wird. Wir dürfen nie vergessen, dass Jesus gesagt hat, dies habe ich euch gesagt, damit ihr Freude habt. Jesus will uns Freude geben. Und ihr merkt, ich rede ganz viel, bevor ich überhaupt komme zu dem Thema, wie leben wir in der Gegenwart Gottes. Das mache ich ganz doll mit Absicht, weil ihr müsst auch verstehen, worum es hier wirklich geht. Es ist kein Zauber, kein Harry Potter Zauberstab. Ich lebe jetzt in die Gegenwart Gottes und ich habe nie wieder Zweifel. Ich habe nie wieder Angst, habe nie wieder Unsicherheit. Ich habe wie ein Spion einen Knopf im Ohr und ich kann die Stimme Gottes immer hören. Das ist es nicht, sondern ist es die Gegenwart des Vaters im Zweifel, im Angst, in Unsicherheit. Es ist diese heilende Beziehung des Vaters. Wir haben ja mehrere Kinder. Wir müssen manchmal einfach ein bisschen logisch denken, ihr Lieben. Weißt du, wir wollen immer, dass wir immer Gottes Stimme hören. Dann sagt er immer genau das, was wir tun sollen. Diesen Schritt, nein, nicht den Schritt, du gehst diesen Weg. Und jetzt gehst du hin. Das wäre furchtbar, wenn meine Kinder so wären. Amen, das ist doch absolut furchtbar. Ich will, dass meine Kinder eigene Kreativität entwickeln, eigene Pläne, eigene Hoffnungen. Und ich freue mich, wie sie gehen und wie sie machen und wie sie tun. So, es geht nicht darum, wenn ich Gott in lebe, in Gottes Gegenwart, dass ich dann immer genau weiß, was ich tue, sondern er ist mit mir und er steuert und er leitet und er führt und er deckt auf und er befreit mich von diesem ganzen Müll, das mich zerstört, das auch Sucht in mir hervorbringen kann. Eine letzte Bemerkung, bevor ich dazu komme, zu erklären, wie man das macht. Der Grund dafür ist, stell dir vor, wir haben einen richtig tollen Restaurant entdeckt. Und ich würde euch erklären, wie man da hinkommt. Und dann würde ich euch erklären, was es da gibt. Besser ist es, wenn ich das den anderen Weg mache. Erstmal sage ich euch, wie lecker das Essen da ist und wie toll es ist da. Und wecke in euch einen Hunger nach diesem Restaurant. Und dann sage ich, wie ihr da hinkommt. Ich spürte diese Woche, wie Gott zu mir gesagt hat, warum liebst du meine Gegenwart so sehr? Warum stellst du den Wecker früh? Warum flüchtest du aus dem Haus und sitzt draußen in der Hoffnung, dass niemand kommt und dich irgendwie durcheinander breitet? Warum liebst du meine Gegenwart? Ich liebe die Intimität mit Gott. Jetzt werden sie mir gleich rausschmeißen. Man sagt auf Englisch, das ist gefährlich jetzt, ne? A bullshit-free zone. Eine Zone, wo du keinen Schwachsinn redest. Wo du einfach so sein kannst, wie du bist. Weil du weißt, der Vater kennt dich durch und durch. Ich liebe diese Intimität Gottes, wo ich spüre, dass sein Herz mein Herz berührt. Ich liebe die Ehrlichkeit, die ich da haben kann. Wir haben alle so viele Dinge, die uns bewegen, so viele Sachen, Zweifel und Zorn und Stolz, Verletzungen, Süchte. Ein Ort, wo ich zum Vater kommen kann und ihn sagen, Herr, ich schaffe das nicht. Ich hasse das in mir. Merkt ihr diesen Hunger und diesen Durst? Und deswegen kann ich das überhaupt nicht erzwingen. Ich hasse diese Sachen in mir. Ich mag die nicht. Komm und nimm sie mir weg. Helf mir zu verstehen, warum ich so bin. Ich liebe diese Ehrlichkeit. Ich liebe die Gewissheit und die Sicherheit, die er mir gibt. Sehe, ich bin immer bei dir. Ich werde dich nie im Stich lassen. Frieden und die Freude, die er mir gibt. Ich liebe, dass er mich zu einem besseren Mensch mache. Der Hugh Smith, der früher den Pastor in Wismar war, war Profimusiker und er spielt eine heiße Gitarre. Ne? Und ab und zu mal hatte ich das Vorrecht, mit Hugh zu spielen. Und einmal habe ich gesagt, Hugh, an sich müsstest du leiten. Und er sagt, in voller Demut, hat er gesagt, nee, an sich muss der das nicht so gut kann, leiten. Und der das richtig gut kann, soll den anderen unterstützen. Weil wenn ich versuche, hinterher zu hängen bei Hugh, dann kann ich gleich die Gitarre wegtun. Aber wenn ich mit meiner einfachen Spielen und Hugh steht dahinter und macht das zu einer Zauberei, dann bin ich irgendwie richtig gut. Und so ist es mit Gott. Ich spiele und er steht dahinter und ich liebe, was er aus mir macht. Habt ihr Hunger nach dieser Beziehung? Ich habe 5 Dinge, einfache Dinge, die ich euch sagen will, wie es geht. Das ist irgendwie wieder aufgehört, Cassie. 5 einfache Dinge. Der erste Schritt zur Einheit ist Anwesenheit. Ich kann das nicht anders sagen, als ihr müsst euch Zeit reservieren. Es geht einfach nicht anders. Ihr müsst euch Zeit reservieren. Ohne eine regelmäßige Zeit mit Gott wirst du ihn nicht kennenlernen. Das zweite ist, halte an die Wahrheit fest. Es ist eine Theologie des Herzens. Über die Jahre merkte ich immer wieder, dass ich vor diese Entscheidung treten muss. Ich musste mich entscheiden, ist Gott gut? Was sagen wir in der Gemeinde? Gott ist gut? Alle Zeit. Sagt man auch auf Englisch, ne? God is good all the time. Gott ist gut alle Zeit. Wir müssen diese Entscheidung treffen. Letzte Woche habe ich gesagt, wie wichtig es ist, dass wir ehrlich sind. Und das werde ich auch diese Woche sagen. Es ist ganz wichtig, dass wir ehrlich sind. Und wir müssen zu Gott sagen, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum du das tust. Warum? Wie Robert letzte Woche habe ich gesagt, hat gesagt, warum ist meine Mutter gestorben? Warum hast du mich alleine gelassen? Wo warst du, als ich ganz allein war? Diese Dinge müssen wir zu Gott sagen. Wir müssen sagen, ich komme nicht zurecht. Ich schaffe es nicht. Aber wir müssen, das ist der Ort, wo wir hingehen müssen. Aber so viele von uns, ich habe es auch diese Woche wieder gehört, ich habe das Gefühl, dass Gott mir quält. Wenn es Gott wirklich geben würde, dann würde er das nicht tun. Oder er würde die und dem verändern. Wir müssen uns entscheiden, an welchen Gott glauben wir. Ich rede ja immer wieder davon, dass ich glaube, dass Gott mich nicht nur liebt, sondern mag. Und dass er meine Modellflugzeuge mag. Nun, entweder ist das ein blöder australischer Pastor, der nicht ganz alle Tassen im Schrank hat, oder es hat wirklich eine theologische Basis dafür. Und für mich hat es eine ganz tiefe wirkende Basis. Ich erinnere mich an Sven Hermeinzig. Einmal, als ich noch hier Pastor war und ich hatte mir einen Schuppen gebaut in unserem Haus hier in Schwerin, wo ich meine Modellflugzeuge baute, dann hat Sven gesagt, ich finde es gut, dass du das machst. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, vielleicht nicht. Und du hast sogar für mich, weil ich in meinen Schuppen gearbeitet habe, hast du für mich, das war bevor ich irgendwie MP3s und so Kram hatte, hast du für mich Hörbücher auf CDs gebrannt. Das, daran erinnerst du dich. Wenn Sven es gut findet, dass Glenn einen Ausgleich hat, dann wieso mein Vater im Himmel nicht? Hallo? Wir müssen lernen, einfacher zu denken. wenn meine Frau es gut findet und sagt, hey, wir packen die so und so viel Geld im Monat weg, weißt du, 10.000 Euro im Monat weg für dein Hobby, das machen wir. Nein. Aber wenn meine Frau immer wieder sagt, kauf dir das, das ist gut, das finde ich gut, dann wieso nicht unseren Vater im Himmel? Das ist eine Theologie des Herzens. Eine Theologie des Herzens für mich ist, wenn ich glaube, dass ein Mensch sowas nie machen würde, dann werde ich nie im Leben glauben, dass mein Vater im Himmel das machen würde. Amen. Es gibt Christen, die glauben, dass Gott sie krank macht. Das ist, Entschuldigung, das ist bescheuert. Mein alten Pastor hat mal gesagt, würdest du das machen? Dein Kind benimmt sich nicht, dann nimmst du ein bisschen Gift und rührst das schön in seinen Haferbrei und sagst, jetzt Freundchen, jetzt zeige ich dir mal, was passiert, wenn du nicht artig bist. Wir müssen lernen zu verstehen. Wir müssen uns, wenn wir diesen Schrei in das Herz haben, ich verstehe dich nicht, Gott, und da müssen wir zu Gott hingehen. Das ist super wichtig. Warum schläfst du, Gott, sagt der Psalmist. Wir müssen zu Gott hingehen, aber wir müssen uns auch reflektieren. Würde Helmut das tun? Wenn Helmut die Macht hätte, würde das nie tun. Wenn Helmut die Macht hätte, würde Gabi sofort heilen. Mein Onkel liegt im Krankenhaus, haben wir gestern gesehen. Ich mag ihn total. Die mussten sein Bein abnehmen und er sieht so schlecht aus und ist am Sterben. Ich verstehe nicht alles, aber ich weiß, dass mein Vater, weil ich eine Theologie des Herzens habe, das hasst. Und ich danke Gott, dass es eines Tages im Himmel sowas nie wieder geben wird. Du musst dich entscheiden, an wem du glaubst. Diese Entscheidung musst du treffen. Ich habe sie getroffen. Ich verstehe vieles nicht. Und es gibt so viele furchtbare Dinge, die passieren. So viele furchtbare Dinge. Und ich verstehe so vieles nicht. Aber ich weiß, dass mein Vater im Himmel auch leidet, wenn ich leide. Eine Theologie des Herzens. Und deswegen mag er mich auch. Und deswegen mag er auch meine Flugzeuge. Vertraue, lass los und lass Gott. Ich wollte das an sich mit einem Hammer machen. Ich wollte den armen Jürgen nach vorne holen, der Buchwurm ist, sagen wir, ne? So Lehrer ist. Und dann wollte ich Detlef nach vorne holen und ein schönes Stück Eiche hier tun und ein 100er Nagel. Und dann soll Jürgen versuchen, den Nagel reinzuhauen und dann soll Detlef das machen. Aber ich habe gedacht, das nimmt zu viel Zeit. Der Unterschied ist, Jürgen würde wahrscheinlich hier anfassen und dann mit aller Kraft und der Nagel würde sich biegen. Detlef, hoffe ich, ne? Würde hier hinten anfassen und würde ganz locker den Hammer halten und einfach lass den Hammer die Arbeit machen. Ne? Und wir müssen das lernen. Wenn du Gott kennenlernen willst, wenn du willst, dass er diese ganzen Sachen von dir wegwäscht, dann musst du lernen, loszulassen. Ich kann mit meiner Handfläche nicht einen Nagel in ein Stück Eiche reinprügeln. Aber mit einem Hammer kann ich das. Aber ich muss lernen, der Hammer macht die Arbeit. Das ist immer das Witzigste, wenn wir Pfosten reinhauen und wir haben 5-Kilo-Hammer oder so. Ne? Ganz vorne. Leute, das Ding hat einen 1,5 Meter Stamm. Du hast nochmal hier, du kannst ganz weit weg und du musst das Ding nur hoch und fallen lassen. Das macht es von alleine. Wir müssen lernen, loszulassen. Ich kann das nicht genug sagen. Der Geist, Gott will das machen. Du wirst es schon erleben. Gott will dich in eine Sicherheit führen. Er will dir helfen, loszulassen. Er will, dass du weißt, dass du ihm vertrauen kannst. Aber wenn du da festhältst mit aller Macht und versuchst, das Ding alleine reinzuhauen, dann wird es eine Katastrophe. Du wirst vor solchen Entscheidungen immer wieder stehen. Du wirst vor Entscheidungen stehen, verbringe ich Zeit mit Gott? Sucht er mich wirklich? Wandert er, wie es sagt im ersten Buch der Bibel, im Garten und sucht nach seinen Kindern? Sucht er mich? Kann ich ihm wirklich vertrauen? Ist Gott wirklich gut? Auch in meiner Situation, in der ich jetzt mich finde? Und wenn ich loslasse, werde mich fallen lassen oder werde mir helfen? Wir reden über eine innige Beziehung zum lebendigen Gott. Du musst ehrlich sein. Jesus begegnete eine Frau, die ganz, ganz viele Probleme hatte. Sie hatte schon 5 Ehemänner und der Mann, mit dem sie jetzt zusammenlebte, war nicht ihren Mann. Und mitten am Tag holt sie Wasser vom Brunnen und Jesus setzt sich daneben und sagt, liebe Frau, wenn du wusstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten nach Wasser. Du hast doch gar keinen Eimer, wie kannst du mir Wasser geben? Ich kann dir ein lebendiges Wasser geben. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau, der Vater sucht. Ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wir Gott suchen. Das ist auch Blödsinn. Der Vater sucht Menschen, die ihn in Geist und in Wahrheit begegnen werden. Ohne Heiligung werden wir den Herrn nicht sehen. Das ist auch nicht kompliziert zu verstehen. Wir sagen immer wieder in Kadelbogen in unserer Andacht, ich sage, Leute, wenn es einen OP-Saal gibt und ich komme gerade vom Hühner ausmisten und will in den OP-Saal rein, dann müssen die Ärzte sagen, Freundchen, so geht's nicht. Da kannst du nicht rein. Du musst gewaschen werden. Und eines Tages am Tag des Gerichts, es gibt ein Gericht, es gibt eine Zeit, die Bibel nennt das ein Gericht, die Bibel nennt das Bücher werden geöffnet, die Bibel sagt, es ist so, als ob jemand auf ein Dach steht und alles herausposaunt, alles wird offenbart, es sagt, es ist wie Feuer, das alles zum Vorschein bringt. Es gibt einen Tag, wo alles offenbart wird. Und dann werden diese Dinge, mit denen du jetzt kämpfst, die werden und müssen offenbart werden. Das geht nicht. Wenn ich mein ganzes Leben lang als Christ Groll in mein Herz habe und Verletzungen in mein Herz habe und will damit ins Reich Gottes hinein, dann sagt Gott, nee, Glenn, das geht nicht. Da musst du loslassen. Und ich will euch sagen, wenn wir Gott begegnen wollen, wenn wir mit ihm leben wollen, wenn wir wollen, dass sein Geist unseren Geist berührt, und das ist das Schönste der Erde, dass du spürst, wie der allmächtige Gott dein Geist berührt und dich ganz persönlich in dem Bereich berührt und führt, wo du das unbedingt brauchst, wo dein Herz hungert und durstet. Und er ist nicht wie ein Schulrektor, der sitzt hinter seinem Schreibtisch und sagt, ach Freundchen, du bist ja endlich hier, dann sitz dich mal hin. Ich wollte mit dir schon über das und das und das reden. Es gibt Dinge, die ich vor Jahren gemacht habe, als wir noch in Australien waren, dass Gott mir jetzt gerade so offenbart, wie falsch ich damals lag. Weil er weiß, jetzt ist die Zeit, wo Glenn wissen muss, dass er damals richtig falsch lag und er war nicht der Heilige, den er dachte, dass er war. Den ganzen Müll will er wegwaschen. Wenn du den lebendigen Gott begegnen willst, der alles weiß, dann musst du ehrlich sein. Du musst ehrlich sein. Sei demütig. Lass ihn deine tiefsten Geheimnisse offenbaren. Ihr Lieben, ich bin manchmal sehr erschrocken, wie Christen lästern und schlecht reden. Wir können nicht in Gottes Gegenwart weilen, wenn sowas ständig aus unserem Mund kommt, aus einem Brunnen, sagte Jesus, kann nicht frisches, süßes Wasser kommen und bitteres Salzwasser. Diese Dinge, da will Gott ran. So ihr merkt, es ist das Einfachste der Welt. Komm her zu den Gnadenthron des Vaters. Aber doch will er uns befreien, will er uns berühren. Lass dich helfen, lass dich heilen. Sei demütig, tu Buße. Du wirst es irgendwann sowieso machen müssen. So, und das war's. Du musst Zeit nehmen. Wenn du keine Zeit nimmst mit Gott, der dich sucht, dann wird sich nichts in dein Leben verändern. Du musst dich entscheiden, ob Gott wirklich gut ist. So viele von uns denken über Gott, wir würden nie so über einen Mensch denken. Wir müssen ihm vertrauen. Es wird Zeiten geben, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Aber wenn du festhältst, dann wirst du ihn erleben und das wird dich in eine neue Ebene von Sicherheit bringen. Du musst ehrlich sein. Er sucht Menschen, die ehrlich sind, die ihn berühren im Geist. Demütig sein. Und Jesus sagt, komm her, alle zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Amen. Ich hoffe, dass ich euch Hunger gemacht habe.